Hier ist Lora München auf der 92.4.
Also ich finde es super, dass das schwul-lesbische Radiomagazin Uferlos hier in München spannende Unterhaltung bereithält und umfassend informiert. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer aufs Herzlichste begrüßen und euch viel Spaß wünschen in der nächsten Sendestunde. Eure Ella von Sinnen.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe zuhörende Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer Uferlos. Heute ist das Thema meiner Sendung das Jubiläum des Forum Queeres Archiv hier in München. Es ist beheimatet in der Bayerstraße 77C im Hinterhof und es gibt einen Grund zum Feiern, und zwar besteht dieses Archiv jetzt seit 25 Jahren. Es wurde mit einem Jubiläum begangen, und zwar am 28.09. im Eine Welthaus wurden geladene Gäste, Unterstützer, Befürworter, Interessierte zu einer Jubiläumsfeier eingeladen. Und auf der Webseite des Forums Queeres Archiv ist zu lesen: Das Archiv ist der Ort, an dem du jede Frage rund um die Münchner LGBTIQ-Szene recherchieren kannst, die dir schon immer schlaflose Nächte bereitet hat. Der Platz, wo unsere Szeneerinnerungen warme Aufnahme finden. Und nun werden wir 25. Ich habe aus der Veranstaltung, die als Audiomitschnitt mir zur Verfügung gestellt wurde, habe ich die O-Töne rausgesucht und hoffe, dass ihr am Radio oder an eurem Notebook, wenn ihr die Sendung nachhört, dass ihr eine informative und unterhaltsame Stunde habt mit dem Thema 25 Jahre Forum Queeres Archiv München e.V.
Ja, vielen Dank euch, vielen Dank den Quirilla Singers für diesen tollen Auftakt zu unserer Feierlichkeit. 25 Jahre Queeres Archiv München, ein Vierteljahrhundert, also wirklich eine ganz große und wichtige Feier. Und danke euch eben für diesen tollen Einstieg. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu den Quirilla Singers, ein Chor für Transmenschen und ihre Allies. Ich bin Uli Ball, und erst seit 3 Jahren von diesen 25 Jahren dabei im Forum und darf durch den Abend führen, darf moderieren. Und möchte aber erstmal Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen und auch danken für die Unterstützung. Und erstmal einen Applaus für uns alle, würde ich sagen. Und ganz besonders möchte ich begrüßen, da kommen auch die kleinen Kärtchen, und ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht jemanden, sonst bitte gerne nochmal aufschreien. Dann komme ich auch bestimmt noch dazu. Ganz besonders möchte ich begrüßen Anton Biebel, Leitung Kulturreferat München, Veronika Kirschner und Christian Schumann, auch vom Kulturreferat, und auch noch Leiter von den Stublättern. Ja, ich kann immer nicht alle so gut erkennen, es blendet so sehr. Benoit Blaser und Andreas Klose vom Bezirksausschuss 2 und Rosa Liste. Dankeschön fürs Winken, das kann ich gerade so erkennen. Außerdem Andreas Unterforsthuber von der Koordinationsstelle für Gleichstellung für LGBTIQL+. Dankeschön. Und von der Regenbogenstiftung natürlich. Diverse VertreterInnen der Münchner queeren Community. Giovanni Saltarelli vom SUB, ganz da hinten. Patricia Schüttler von Transident, langjährige Transaktivistin. Die selige Malkönigin München, Chris Blag, hallo. Und natürlich die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, hallo. Schön, dass ihr alle da sind, schön, dass wir gemeinsam feiern. Ich werde vielleicht nochmal ganz kurz meinen Blick auf das Forum euch mitteilen und ein klein wenig das Programm vorstellen, damit wir wissen, worauf wir uns da eigentlich einlassen heute Abend. Ich bin, wie gesagt, erst seit 3 Jahren dabei und kenne das Forum aber schon sehr, sehr lange, bestimmt 10 Jahre länger, und fand die Arbeit immer ganz toll, das Sammeln der queeren Geschichte Münchens und Bayerns, und bin auch sehr dankbar, dass ich dabei sein darf, mitsammeln darf, mitrecherchieren darf, und dachte damals, vor circa 3 Jahren, als es losging mit meiner Beteiligung, dass es ja viel einfacher ist, heute im 21. Jahrhundert queere Geschichte zu sammeln, und musste daran denken, dass es eben viele Jahrzehnte gar nicht so einfach war, queere Geschichte zu sammeln, weil einfach viele queere Nachlässe vernichtet wurden, queere Geschichte häufig nicht gesammelt wurde, weil es einfach eine lange Zeit der Verfolgung gab. Das war auch schon mal anders, vielleicht in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, und merke aber jetzt, gerade wenn wir an die Wahlen in den deutschen Bundesländern denken, den Rechtsruck mit Angst und Schrecken wahrnehmen, dass das Sammeln der queeren Geschichte einfach noch mal wichtiger ist. Also die Sichtbarkeit, die wir auch schaffen mit dem Forum Queeres Archiv München, ist einfach total entscheidend, und es ist eine ganz wichtige, essentielle Arbeit.
Lora München, nicht nur auf der 92.4, sondern auch auf DAB+. Montag bis Freitag von 1 Uhr nachts bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr.
Albert Knoll, Vorsitzender des Forums, wird jetzt die erste Rede halten.
Danke. Lieber Uli, vielen Dank für die schöne und unterhaltsame Einführung. 25 Jahre Forum. Vor 5 Jahren standen wir schon mal hier und haben ganz groß 20 Jahre gefeiert, und es gibt uns immer noch. Und es gibt uns immer noch, und es ist keine Selbstverständlichkeit. Und vor 5 Jahren war ich schon nervös, und heute bin ich es wieder, und wahrscheinlich geht es auch gar nicht vorbei. Macht nichts. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade in der queeren Community herrscht Kurzlebigkeit. Viele Vereine gehen nach kurzer Zeit wieder ein, aus mangelndem Interesse, aus mangelndem Engagement. Und was mich unglaublich freut an unserem Forum, ist, dass wir ganz im Gegenteil sogar wachsen, dass mehr Interesse uns zuwächst, dass junge Leute zum Verein hinzustoßen und mitarbeiten wollen, ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Nur so kann so ein Verein wie der unsrige auch funktionieren. Ich gehe geistig gerade so ein bisschen zurück, die 25 Jahre, und bin im April 1999. Wir saßen im SUB, ein paar engagierte Männer, würde ich mal sagen, mit dem Hintergrund, naja, das Sub macht jetzt nicht so eine tolle Aufbewahrungsarbeit, hat eigentlich auch gar keinen Platz und eigentlich sollte da ein Verein her. Und von Anfang an hatten wir auch die Lesben im Blick, es war auch, ich glaube, eine Frau dabei. Und so kam es dann zur Gründung des Forums Homosexualität und Geschichte 1999. Das gibt es immer noch. Ja. Ziemlich schnell haben wir dann auch geschaltet und die Gemeinnützigkeit erreicht, haben städtische Mittel beantragt. Da wird Herr Biebel auch gleich noch was dazu sagen, hat er mir eben zugesteckt. So konnten wir uns Räume in der Müllerstraße leisten, im Hinterhof vom damaligen Sub, und hatten ein paar Jahre später dann den Umzug, nachdem das Glockenbachviertel einfach teurer und teurer wurde, hierher gleich um die Ecke in die Bayerstraße. Ja, nach wie vor sehen wir uns als selbstverwaltetes Bewegungsarchiv. Wir werden das auch bleiben und haben auf diese Weise auch sehr viel Vertrauen in der Szene. Und das ist wichtig für unsere Erfolgsgeschichte. Ich steige mal so ein bisschen ein, was wir sammeln. Ums Sammeln ging es jetzt gerade. Das ist natürlich nicht die einzige Aufgabe, die wir uns selbst gesteckt haben, aber ein Archiv macht das nun mal und wir kriegen sehr viele Materialschenkungen. Da bin ich sehr froh drum. Es sind auch Nachlässe, es sind Schenkungen, Vorlässe, was auch immer so gefunden wird, landet nicht nur bei uns, aber vor allem bei uns. Als eines der jüngsten Objekte, die gekommen sind, ist ein Gemälde von Sarah Leander. Und Sarah Leander war offenbar Stammgast, wann immer sie in München war, im Pilz 2000 und eine Schwulenkneipe. Das gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Es ist gleich in der Nähe von dem Platz, wo heute das Mahnmal an die Opfer der homosexuellen Verfolgung im Nationalsozialismus steht. Genau, wir machen Interviews, wir machen, was ich noch sagen wollte, anhand der ganzen des ganzen Objektzuwachses brauchten wir auch noch neue Räume. Und das hat Gott sei Dank im vergangenen Jahr gut geklappt und wir konnten uns nach oben erweitern und kriegen jetzt auch tatsächlich erstmal alle Objekte unter, die wir so sammeln. Und das ist so wichtig, dass wir nicht abweisen müssen, sondern dass wir auch einfach die Sachen zugänglich machen können, erschließen können. Dazu später noch mehr.
By yonder hills and by yon hills, when the sun shines bright, when the sun shines bright, with me and my truth, forever once again, on the bonny sands of Mount Auburn. And you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never be again, on the bonny banks of Loch Lomond. Was there that we parted in yon shelly glen, on the steep side of the Snowmass, where wind and dew will hide us with you, the moon coming out in the gloaming. And you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore. The bonny, bonny banks of Loch Lomond. The wee birdies sing, and the wildflowers spring, and the sunshine, the waters are sweet to see. But the bright highest hills, and the second spring again, through the woeful mists from their greeting. And you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore.
Neben der Archivarbeit ist die Präsentation und vor allem die Erschließung dann eben auch sehr wichtig. die Zugänglichmachung unserer Materialien. Wir haben ein vorbildliches Recherchesystem online. Ich bin sehr froh darum, dass man einfach auf unsere Webseite gehen kann und dort in den Bibliotheksbeständen, in den Plakaten, in den Zeitschriften, zum Teil sogar per Wortsuche recherchieren kann. Diese Entwicklung von Daten- und Vernetzungsmodellen ist ein großer Fortschritt, den wir in den letzten Jahren geleistet haben und der auch gerade viele junge Leute angezogen hat an unseren Verein, wo jeder praktisch sein Wissen, das er außerhalb des Vereins erworben hat, mit in den Verein reinbringt und auf die Weise dafür sorgt, dass wir so gut sind, sage ich jetzt mal. Die Tagung mit Queer Search wird im November stattfinden und Queer Search ist so ein deutschlandweites oder internationales Netzwerk, wo eine gemeinsame Datenbank aller queeren Archive und Forschungsinstitute geplant ist. Nicht alles ist Erfolg gewesen, auch in den letzten Jahren. Ich möchte auch einiges zu bedenken geben. Es gab Identitätsdiskussionen innerhalb des Vereins, ausgelöst nehme ich mal an, auch durch die Neuausrichtung des Vereins. Wir haben ja unseren angestammten Namen Forum Homosexualität und Geschichte verlassen und haben uns vor einigen Jahren in Queeres Archiv umbenannt. Das ist natürlich ein Bruch, sage ich jetzt mal. Wo bleibt das Lesbische, wo bleibt das Schwule, wo bleibt das Transidente? Es ist dann nur noch mehr im Untertitel. Das ging nicht ganz glatt über die Bühne. Es gab Austritte, es gab Streit im Verein und das hat mir auch sehr wehgetan. Und ich würde mich ständig eigentlich schon als Versöhner bezeichnen, der den Verein zusammenhalten möchte und auch in den kommenden Jahren das noch gerne machen möchte. Und es ist mir auch gelungen, aber es hat doch auch einiges an Bauchgrimmen verursacht. Klar, wir haben auch einige Fehler gemacht, bei der Reaktion etwa auf pädosexuelle Einflussnahme in den Verein. Dafür entschuldige ich mich auch, dass ich da nicht immer so präsent war, wie es nötig gewesen wäre. Wir haben aber einen Aufarbeitungsprozess angestoßen. Die Stadt München unterstützt uns da, sodass eine unabhängige Stelle auch tatsächlich genau hinschauen kann, was ist da innerhalb des Vereins passiert und da eine adäquate Aufarbeitung möglich ist.
In jedem Krieg vertreten die Kinder, die ihn noch nicht begreifen, allein die Würde der Menschheit.
Sigmund Graf. Lora München, das Freie Radio.
Danke, lieber Albert, und ich mache es auch ganz kurz. Du hast ja quasi die Überleitung schon gemacht. Ich bitte Anton Biebel auf die Bühne. Vielen Dank.
Die Geschichte der Homosexualität muss geschrieben werden. Nicht nur um den Rechten der Homosexuellen zum Durchbruch zu verhelfen, sondern auch um der Wahrheit willen und um ein Stück Kulturgeschichte zu dokumentieren. Diese Zeilen stammen nicht von mir, sondern sie stammen aus dem Jahr 1922, haben aber an der Aktualität nichts verloren. Magnus Hirschfeld veröffentlichte sie in seinem Buch Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. Hirschfeld, für die meisten hier sicherlich kein Unbekannter, war ein deutscher Arzt und Sexualwissenschaftler, der sich für die Rechte von Homosexuellen und Transgender-Personen einsetzte und maßgeblich zur Entstehung der LGBTIQ-Bewegung beitrug. Und auch das Forum Queeres Archiv bezieht sich in seiner Arbeit immer wieder auf diesen Pionier. Und das ist es, was die wertvolle Arbeit eines solchen spezialisierten und fokussierten Archivs ausmacht. Sichtbarkeit zu schaffen, Lebensrealitäten und Errungenschaften von Vorkämpferinnen und Vorkämpfern erlebbar und begreifbar zu machen, Wissen über gesellschaftspolitische Zusammenhänge verfügbar zu machen. Und seit 25 Jahren sammelt das Forum Zeugnisse über Alltag, Kultur und Geschichte der lebendigen LGBTIQ-Community in München, forscht zur queeren Stadtgeschichte und macht durch Ausstellungen oder Stadtführungen LGBTIQ-Geschichte und ihre Bezüge zur Gegenwartskultur einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Und das oft, das wurde schon angesprochen, in Kooperation mit anderen Münchner Kulturinstitutionen. Hier bin ich nervös geworden, weil der erste Hinweis ist nämlich das gemeinsame Projekt mit Stadtmuseum und Stadtarchiv aus dem Jahr 2019. Und der Sammlungsaufruf München sucht seine LGBTI, damals war es eine LGBTI-Sterngeschichte, und da haben wir, glaube ich, viele gemeinsame Objekte und Unterlagen zusammentragen können. Und das zweite war natürlich die Ausstellung To Be Seen, Queer Lives, 1900 bis 1950 im NS-Dokumentationszentrum. Das war 2023. Und da haben sie auch mit den Kuratorinnen eng zusammengearbeitet. Und ich muss sagen, der Schirm von damals fällt immer noch auf. Ich weiß nicht, wer den noch hat, aber der Schirm ist stark. Ja, jetzt habe ich Fragen. Sie kennen ihn noch, oder? Also der glitzert wirklich in Silber und hat ein schönes Button drauf mit To Be Seen. Ja, und Highlights mit Wirkung in die Stadtgesellschaft hinein waren sicherlich auch die Zusammenarbeit zu unserem Themengeschichtspfad, zur Geschichte der Lesben und Schwulen in München oder die Enthüllung der ersten Wegmarke in München im April 2018 auf Initiative von Ariane Rüdiger, um Sichtbarkeit für die Aktivitäten und Projekte der neuen Frauen- und Lesbenbewegung zu schaffen. Und die Wegmarke befindet sich in Sendling vor dem Haus Güllstraße 3, dem ehemaligen Treibhaus, Haus für Frauenprojekte. Und es wurde schon angesprochen, seit Anbeginn unterstützt die Stadt München und hierbei federführend das Kulturreferat diese wichtige Arbeit. Und wir begleiten dieses Forum sehr gerne. Und ich habe es im Vorfeld schon gesagt, es gibt bei uns noch den ersten Verwendungsnachweis in Höhe von 60.000 D-Mark aus dem Jahr 2000. Wenn ich das in der Vorbereitung früher gelesen hätte, dann hätte ich ihn heute dabei gehabt. Aber wir werden ihn entsprechend gestalten und dann können Sie ihn ins Archiv aufnehmen. Ich gehe mal davon aus, er ist noch nicht drin im Archiv, oder? Okay. Ja, und dann gibt es natürlich die sonstige Unterstützung, die Finanzierung der ersten Archivkräfte 2014. Und bis dahin war ja die Arbeit von ehrenamtlichen Kräften bewältigt worden. Dann natürlich bei der Digitalisierung des Archivs seit 2017. Und so konnten wir sehr viel mehr Zugriffe auf die Inhalte des Archivs aus ganz Deutschland darüber hinaus ermöglichen. Und ein stets wachsendes Archiv benötigt natürlich auch immer mehr Platz. Und so haben wir in den letzten Jahren auch einige räumliche Erweiterungen in der Bayerstraße miterlebt und dank der großen Unterstützung aus dem Münchner Stadtrat auch finanzieren können. Sie wissen alle, dass wir in Zeiten der Konsolidierung sind. Trifft natürlich auf 2025. Aber zur Beruhigung würde ich sagen, wir sind in einem sehr, sehr guten Diskurs. Jetzt schaue ich den Albert Knoll an und schaue den Andreas Unterfersdorfer an. Ja, ich kann jedenfalls allen Anwesenden nur empfehlen, sollten Sie also bislang noch nicht im Archiv gewesen sein, eine Archivführung mitzumachen und sich selbst ein Bild zu machen von den spannenden und inspirierenden Zeitzeugnissen und den Schätzen, die das Forum bereithält. Und ich verrate auch ein Geheimnis, der Kaffee ist wirklich gut dort. Ne? Ja, und die Zusammenarbeit zwischen dem Kulturreferat und Forum ist also seit jeher fruchtbar und inspirierend. Und der Verein zeichnet sich aus durch ein großes ehrenamtliches Engagement bei hoher Professionalität und ist damit ein wichtiger Ansprech- und Kooperationspartner des Kulturreferats. Und ich freue mich auf die vielen weiteren Jahre der Zusammenarbeit, denn das Forum trägt unentbehrliche Impulse in unsere Stadtgesellschaft hinein. Und das Forum zeigt mit seiner Arbeit Haltung und Solidarität und macht mit eindrücklichen Zeitzeugnissen und Erinnerungen deutlich, wie divers unsere Stadt ist. Und gerade heute, es wurde schon angesprochen, ist es wichtig, viele vielfältige Geschichten zu erzählen, Wissen und Erfahrungen marginalisierter Gruppen zu dokumentieren, bewahren und vor allem zugänglich zu machen. Und damit auch Haltung zu zeigen, wenn es um die Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Und schon einmal wurden alternative Lebensentwürfe im Keim erstickt und gewaltvoll verdrängt, als ob sie nie existierten. Ende des 19. Jahrhunderts genoss München einen Ruf als freizügige Kunststadt und zog viele Menschen an. Das Eldorado am Sendlinger Tor beispielsweise galt als eines der ersten offenen Lokale für Homosexuelle in Europa. Aber nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten wurde München wieder zu einem gefährlichen, ja lebensgefährlichen Ort für LGBTIQ. Und daran erinnert auch zu Recht das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Lesben und Schwulen, das wir 2017 am Standort Oberanger errichten konnten, dort wo das Gasthaus Schwarzfischer war, eine der ersten Schwulenbars in München. Und wir dürfen das Ganze nicht mehr zulassen. Deswegen bin ich so stolz auf Ihre Arbeit hier. Und das Forum trägt dazu bei, dass die Geschichten nicht vergessen werden, mit Zeitschriften, Büchern, Lebensgeschichten, die bis in diese Zeit zurückreichen, publiziert Selbstbiografien und historische Schriften und organisiert ebenso Stadtführungen, 19 habe ich gelernt, Gedenkveranstaltungen, Lesungen oder Ausstellungen. Vielen Dank auch dafür. Und ich freue mich heute sehr, heute Abend mit Ihnen und euch allen, das 25-jährige Bestehen dieses für unsere Stadt unentbehrlichen Vereins zu feiern. Mein herzlicher Glückwunsch an alle, die sich seit vielen Jahren oder auch erst seit kurzem beim Forum engagieren. Alles Gute und auf die nächsten 25 Jahre. Danke für Ihre Arbeit.
Danke, Anton Wiebel. Und ich bitte jetzt Andreas Unterforsthuber auf die Bühne und freue mich schon auf die nächste Rede.
25 Jahre, 1999, die Koordinierungsstelle wurde 2002 eingerichtet. Das heißt, wir sind fast gleich alt. Da ist kein großer Unterschied. Dann sind so meine Gedanken einfach diesen Zeitstrahl zurückgewandert. Was war denn damals eigentlich? Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre. Und da sind mir drei Dinge eingefallen. Sicherlich nicht alles, ja, aber die drei sind mir vor allem eingefallen. Das eine ist, der Höhepunkt der AIDS-Krise war erreicht bis überschritten. Die menschenverachtende Politik der bayerischen Staatsregierung und so mancher städtischer Behörden, das muss man ehrlichkeitshalber einfach sagen, ist zumindest mal leiser geworden. Es war nicht vorbei, es gibt bis heute keine Entschuldigung, aber immerhin. Das heißt, ein Zustand, eine Periode, die für die Community und nicht nur für die der schwulen Männer, sondern für die gesamte Community, so existenzbedrohend war, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebensbedrohlich war, hat sich so langsam ihrem Ende hingeneigt. Das Zweite, was mir so eingefallen ist, das war, dass sich Ende der 1990er so langsam die bis dahin relativ fein säuberlich getrennten lesbischen und schwulen Communities aufeinander zubewegt haben. Und so langsam aus den lesbischen und schwulen Gruppen schwul-lesbische Gruppen geworden sind, lesbisch-schwule Gruppen, im späteren Verlauf sind dann die trans, die nicht-binären Menschen dazugekommen. Das heißt, es war so der Ausgangspunkt dessen, dass wir heute wirklich eine queere Community in München haben, auch wenn der Begriff queer nicht so ganz klar definiert ist, aber ich glaube, das kann man sagen, es hatte seinen Ausgangspunkt so eben in dieser Zeit, in der das Forum dann auch gegründet worden ist. Und das Dritte war, dass Ende der 90er Jahre sowas, eine Entwicklung realisiert wurde, die schon viel früher angefangen hat, nämlich die Gentrifizierung des Glockenbachviertels. Wenn man das ein bisschen in den Archiven verfolgt, dann sieht man, dass Investoren schon in den 1960ern, 1970er Jahren begonnen haben, die Gebäude im Glockenbachviertel aufzukaufen, Wohnungen zu kaufen, Häuser zu kaufen, die lange ruhen haben lassen, um dann anzufangen, sozusagen das alles mal so langsam teurer zu machen, Luxus zu sanieren. Was dazu geführt hat, dass wir, das wissen wir alle, gemerkt haben, so langsam aber sicher gehen die Treffpunkte verloren. Wenn ich zurückdenke so an diese Zeit, damals war eine schwule Kneipe neben der anderen, die lesbischen Kneipen waren eher so ein bisschen hinterm Gärtnerplatz, da war viel Leben auf der Straße. Viel Trubel, also wenn man am Wochenende Abend weggegangen ist, das war einfach, die Straße war voller queerer Leute. Wenn man es heute tut, ist es nicht mehr so. Das wisst ihr alle. Das heißt, es hat eine Entwicklung gegeben, die einerseits durchaus positiv war, andererseits aber für die Community auch sehr schwierig gewesen ist. Dazu kamen rechtliche Verbesserungen. Wir wissen, das Antidiskriminierungsgesetz, das Lebenspartnerschaftsgesetz, später dann die Ehe. Und wir haben lange Zeit gedacht, wie schön, es geht aufwärts. all das, was so schwierig war für uns alle, beginnend in der Nazizeit, über diese furchtbare Nachkriegszeit, die AIDS-Krise, ist so langsam oder tritt so langsam in den Hintergrund. Ja, man kann freier leben, man kann sich auch freier fühlen, man kann sich mehr zeigen. Und es hat viel Hoffnung ausgelöst. Bei mir und bei euch wahrscheinlich auch, bei vielen Menschen auf jeden Fall. Die Stadt München hat viel dazu getan. Wir haben versucht, die ganzen LGBTIQ-Einrichtungen, die städtisch gefördert werden, möglichst ins Glockenbachviertel anzusiedeln, um das Viertel wenigstens noch ein Stück weit als Schutzraum zu erhalten. Also Sub, Letra, das Letz, Diversity, die Koordinierungsstelle selber, wir sind alle im Glockenbachviertel. Das ist auch richtig und gut so. Man hätte so meinen können, okay, es passt schon, geht voran. Und jetzt merken wir natürlich, nein, es geht überhaupt nicht voran, sondern es geht rückwärts. Wir haben wieder eine Tendenz zu einer menschenverachtenden Politik. In Teilen unserer Gesellschaft kommen die queerfeindlichen Narrative sehr deutlich in den Köpfen an. Wir sehen, was im Osten passiert, aber wir sollten uns hüten davor zu glauben, es ist ein Ostproblem. Das ist es nicht. Das ist ein Problem unserer gesamten Gesellschaft. Und das ist kein Problem, das so kurzfristig jetzt sein wird, sondern es ist etwas, was uns lange begleiten wird.
Als nächstes hören wir Patricia Schlüter. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Transident e.V.
Auch bedanke ich mich für die Entscheidung, den ursprünglichen Namen Forum Homosexualität durch einen neuen, deutlich umfassenderen zu ersetzen. Einen Namen, der nicht nur die sexuelle Orientierung widerspiegelt, sondern auch die geschlechtliche Identität mit einschließt und damit auch Menschen wie mich. Deshalb möchte ich von den vielen Tätigkeiten des Archivs, besonders die Veranstaltung Transvision aus dem Jahr 2022 im Amerikahaus hervorheben, die mir persönlich in Erinnerung geblieben ist und in der es insbesondere um eben diese Menschen und Vereine aus München ging, die sich um die Hilfe und Belange von trans-, inter- und nicht-binären Menschen und deren Angehörigen kümmern. Ich brauche wohl hier nicht zu erwähnen, dass gerade Transmenschen wachsenden Angriffen aus vielen Teilen unserer Gesellschaft ausgesetzt sind, insbesondere wegen der maßlosen Diskussion um das neu geschaffene Selbstbestimmungsgesetz. Daher ist jegliche Aufklärung zu diesem Thema von unschätzbarem Wert. Wir alle, die wir heute hier zum 25-jährigen Bestehen des Forums zusammengekommen sind, dürfen aber eins nicht vergessen. Unsere Geschichte besteht nicht nur aus dem, was unsere Vorkämpferinnen des gesamten queeren Spektrums für uns erreicht haben und oft natürlich auch erleiden mussten. Unsere Geschichte besteht auch aus dem, was heute geschieht. Unsere Geschichte besteht aus dem, was wir daraus machen. Denn wir sind es, die unsere Geschichte schreiben. Wir sind es, die die Verantwortung für die zukünftige Geschichte der queeren Community tragen. Lasst uns dies bitte niemals vergessen. Umso mehr freue ich mich, wenn auch wir mit unserem Tun Eingang in das Archiv finden, um für künftige Generationen zu dokumentieren, dass wir unseren Kampf um Gleichberechtigung nicht aufgeben werden. Ich möchte hiermit also nochmal dem Forum Queeres Archiv München danken für all das, was ihr gegen das Vergessen unternehmt, gestern, heute und auch morgen. In der Hoffnung, dass es niemals wieder eine Zeit geben wird, in der genau diese wertvolle Arbeit durch Gegnerinnen des queeren Lebens zerstört werden wird. Vielmehr wünsche ich uns, dass das Archiv immer weiter wächst und noch vielen Menschen dabei helfen wird, zu verstehen, was queeres Leben bedeutet, mit welchen Hürden es verbunden sein kann, aber auch, wie stark der Zusammenhalt unserer queeren Gemeinschaft ist. Danke und alles Gute für die nächsten 25 Jahre.
Vor mir steht ein Zeugnis der Geschichte, ist das schon was ganz Besonderes. Ariane, du startest, du kannst gleich nochmal auf die Bühne.
Wer kennt das noch? Finger hoch. Dieses Werk ist erschienen von 1985 bis etwa 2011, und zwar jeden Monat mit der Regelmäßigkeit der Turmuhr, die irgendwie 12 Uhr oder so schlägt. Und dieses Werk lag auf jedem, wirklich jedem lesbischen Küchentisch, etwa Anfang des Monats. Das holte man sich in verschiedenen Projekten, wo große Berge davon lagen. Und da stand so ziemlich alles drin, was die autonom-feministische Presse überhaupt nur wissen wollen können konnte. Also das Ziel war ja, dieser Publikation daran interessierten lesbischen oder feministischen Frauen zu ermöglichen, möglichst ohne jeden Rückgriff auf die Männerwelt ihr Leben zu gestalten. Das heißt, dann gab es nicht nur von allen möglichen Projekten, die sich im Verband Frauen gehen zu Frauen zusammengeschlossen hatten, Veranstaltungsankündigungen und Gruppenankündigungen und Festankündigungen und was weiß ich noch alles, sondern es gab auch Kleinanzeigen, beispielsweise einen Wohnungsmarkt, wo dann auch sehr dediziert erklärt wurde, wer da wohnen durfte und wer nicht. Und es gab Gebrauchtgüter, Kompaktanzeigen, manchmal auch sehr deutliche Meinungsäußerungen, also beispielsweise, wenn die Frauenkneipe sich entschloss, mal einen Samstag den Raum einer privaten Feier zu widmen. Da gab es eine sehr geharnischte Kleinanzeige gegen dieses Vorgehen. Und ja, also dieses Werk war wirklich essentiell und es ist kurz die Entstehung. Es ist entstanden aus der ehemaligen Frauenzeitung. Leider war der nur ein kurzes Leben beschieden. Die wurde dann aus finanziellen und Überlastungsgründen und auch tatsächlich mangelndem Zuspruch eingestellt. Und in der Mitte waren zwei Terminseiten. Und diese Terminseiten, die fielen ja dann auch weg. Und das dauerte, glaube ich, ein, zwei Jahre, dann merkten die Frauen, oh Gott, wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin und wann und warum und überhaupt und so. Und war dann der Titel geboren, das was, wann, wo. Und das erschien dann unverdrossen bis 2011, bis das Internet und auch die Queere, also die Vereinigung von Lesben und Schwulen in gemischten Verbänden und alles mögliche andere, dem Projekt ein Ende machten. Und ich habe mich hingesetzt und habe also diese einige Jahrgänge ausgezählt, also sprich nach inhaltlichen Themen und nach diesem und jenem. Wer das gerne lesen möchte, es steht kostenlos bei uns auf der Webseite, ist schon mehrfach von vielen gelesen worden, also wer es haben möchte, bitte gerne. Und ja, das war es, was ich dazu sagen wollte.
Wir sehen es, Buttons. Buttons haben ehrlich gesagt ja wirklich gar keinen guten Ruf. Sie sind Wegwerfartikel, sie sind Partygags, sie sind Ephemera von Kindergeburtstagen und diesen wahnsinnig nervigen Fußgängerzonen, Junggesellinnenabschieden, die wir alle lieben. Sie kosten wenig, sie sind, also außer diesem hier, nicht besonders modisch. Der ist also wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Und sie sind leicht austauschbar. Also warum, um Himmels Willen, sollte man sie sammeln? Wieso sind sie für queere Geschichte relevant? Zwei Beispiele. Meine Mutter findet Atomkraft scheiße. Das weiß ich nicht, weil ich mich regelmäßig mit ihr darüber unterhalte oder weil sie sich regelmäßig an Bahngleise kettet. Das weiß ich, weil diese Frau, seitdem ich sie kenne, diesen großen Button an ihrer Jacke trägt, an ihrem Schal trägt, an ihrer Handtasche trägt. Egal, ob sie damit in die Kirche geht, ob sie zum Einkaufen geht, ob sie auf runde Geburtstage geht, sie hat immer diesen Button dabei. Der stört auch irgendwie immer, aber er zeigt immer allen, das ist eine eindeutige politische Botschaft. Mit der Frau muss ich nicht drüber diskutieren, ob wir Atomkraftwerke wieder anschalten. Das zweite Beispiel, ich hatte im Studium einen Kommilitonen. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe wirklich versucht rauszufinden, ist er oder ist er nicht? Kann ich mich ihm anvertrauen? Kann ich mit ihm reden? Ich habe, bei Gott, ich habe es versucht. Aber er ließ sich nicht weichkochen, er ließ sich nicht rausfinden. Und irgendwann standen wir vorm Hörsaal, er macht seine Tasche auf. Und an der Innenseite der Tasche pinnt so ein klitzekleiner Regenbogen-Button. Den hat niemand gesehen außer mir, aber in dem Moment wusste ich, mit dem kann ich mich unterhalten, mit dem kann ich mich austauschen, wenn es zu Hause nicht läuft, wenn man jemanden kennengelernt hat oder wie auch immer. Wir hatten plötzlich so einen kleinen Zweier-Safe-Space. Also, eben weil Buttons günstig herstellbar sind, austauschbar sind und schnell auch wieder abgemacht sind, eben weil sie auffallen, weil sie stören, sind sie Zeitzeugen queerer Geschichte. Sie sind aufgrund ihres Wegwerfcharakters eben aber auch gefährdete Kleinstmemorabilia, die es aufzubewahren gilt, weil sie uns eben so viel von queeren Kämpfen, von Hass, von Politik, von Liebe und von sehr viel Witz erzählen. So wie in Schweden während der nationalsozialistischen Besatzung angeblich BürgerInnen mittels ans Revier gehefteter Büroklammern ihre Zugehörigkeit zur Resistance zeigen konnten, so kann auch der verdeckt getragene Regenbogenbutton, wie eben im Beispiel meines Kommilitonen, ein Safe Space eröffnen. Ein Button kann zeigen, hier kannst du so sein, wie du sein willst. Hier bist du sicher, hier wird dir geholfen als Transperson, als Mensch mit HIV, als wer auch immer. Und zugleich ist der Button eben leider auch schnell entfernt, wenn man zum Beispiel nach dem Pride mit der S-Bahn nach Hause fährt. Buttons machen uns zu Eingeweihten, deren Botschaft mitunter nicht jeder versteht und auch nicht jeder verstehen soll. Der Regenbogen-Button ist heute relativ offensichtlich, denke ich mal, aber es gibt eben auch andere Flaggen, Symbole oder Worte von Kleinstgruppen, die nur die Eingeweihten verstehen. Hey, auch ich bin Ace, hey, auch ich mag BDSM, ich finde dieses oder jenes gut. Und wir haben ja hier auch zwei wandelnde Buttonsammlungen. Einmal die Schwestern und Martin vom MLC, die ja beide, schauen Sie sich gleich mal an, einiges an Buttons auch mit sich führen. Buttons erzählen uns von queeren Kämpfen um Rechte vor Jahrzehnten oder vor 5 Minuten. Sie bewahren den Mut und die Wut der TrägerInnen, die nicht einverstanden waren, dass sie eben anders als andere sein sollten, dass sie aufgrund ihrer Identität ausgegrenzt oder medizinisch nicht versorgt werden würden. Manche Buttons sind Zeitkapseln, die man heute vielleicht nicht mehr versteht. Sie sehen da in der Mitte einen schönen Button mit Gays Against Guido. Den verstehen heutige... Und jetzt schauen Sie mal, wer gelacht hat. Alle unter 30 denken sich gerade so, hä? So, in der ersten Reihe schon die ersten Diskussionen. Wen geht's? Also, die älteren AktivistInnen unter uns wissen, es geht um diesen charmanten Bonner Politiker, der uns zeigt, dass Queersein und sich für queere Rechte einsetzen nicht immer deckungsgleich ist. Oder wie es die Dame von der Partei, deren Name nicht genannt werden darf, gesagt hat, ich bin nicht queer, ich bin mit einer Frau zusammen. Viele Buttons sind aber auch, wie ich eingangs schon gesagt habe und wie man es hier auch sieht, sie sind einfach schön. Sie transportieren Witze, Momente der Liebe, des Respekts vor sich selbst und den Respekt vor der Community. Doch aus diese Buttons sind dann leider, Fragezeichen, inhärent politisch. Das Private ist eben immer noch politisch. Queerness, Gelebte und Geliebte auch. Queerness ist eben immer noch ein Akt des Politischen. Also, Buttons, außer denen vom Forum, sind Wegwerfartikel, sie sind ephemerer und sie sind billiges Zeug. Sie zu bewahren ist daher die dringende Aufgabe eines queeren Archives, denn wo Staatsarchive Machtgeschichten sammeln, da queeren wir, da sammeln wir das Sammelunwürdige, wie eben diesen wirklich sehr kitschigen Button.
Das war wieder eine Sendung von Radio Queer Uferlos, zu hören auf Radio Lora auf 92,4 MHz, auf DAB Plus sowie im Livestream unter lora924.de. Außerdem nachzuhören auf queeruferlos.de. Ich bedanke mich für die Überlassung des Audiomitschnitts der 25-Jahr-Feier des Forums Queeres Archiv München e.V. im Eine Welthaus im September 2024 und ich bedanke mich bei Günter Bauer in der Technik. Durch die Sendung und am Mikrofon hat euch Karin Ücker begleitet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, nächsten Donnerstag am 21. November, 21 Uhr. Also unbedingt wieder einschalten im Internet auf lora924.de.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Ohne euch wird's still bei Lora. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.